Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Mein Name ist Jens Schneider und ich darf euch immer mitnehmen hier durch die Welt des öffentlichen Nahverkehrs in der Metropolregion Rhein-Neckar bei der RNV. Und dieses Mal geht's heiß her, denn heute in der Folge geht's um ein Rennen, an dem wir teilgenommen haben. Rennen werden Sie jetzt die ein oder anderen fragen, wie passt das mit dem öffentlichen Nahverkehr zusammen? Ja, okay, es hat Gott sei Dank nichts mit unserem Tagesgeschäft zu tun. Die Linien müssen sich nicht gegenseitig betteln und Verspätungen einsparen und was weiß ich was alles, sondern wir haben teilgenommen an einer E-Competition mit einem unserer Fahrzeuge. Zum ersten Mal in der Geschichte der RNV gibt es das Racing-Team wirklich. Über dieses besondere Erlebnis und was wir dabei auch vielleicht gelernt haben, wollen wir heute sprechen. Hier sind die Teilnehmer des ersten offiziellen RNV Racing Teams.
Also, mein Name ist Christine Schäffler. Ich arbeite bei der RNV seit August 2013. Innerhalb der RNV arbeite ich im Bereich Kommunikation und Marketing und bin da unter anderem auch zuständig für FIPS in der Projektleitung und aber auch für das Thema Videoproduktionen. Im Racing Team bin ich die Organisatorin.
Mein Name ist Jonas Enzenbach. Ich bin bei der RNV seit 2021 und bin auch in der Abteilung Marketing und Kommunikation als Referent Marketing und bin überwiegend für die Online-Themen zuständig, Social Media, aber auch für Video. Und ja, im Racing-Team war ich der eigentliche Captain.
Ja, mein Name ist Thomas Berger. Ich bin im Unternehmen schon vor der RNV gewesen, habe damals bei der Linie 5 OEG angefangen, also bin seit 25 Jahren schon dabei. Meine Aufgaben sind bei der RNV die zentrale Diensteinteilung. Da mache ich die Einteilung überwiegend für die FIPS-Fahrer. Und im Racing-Team war ich der Disponent passend.
Ich bin die Lea Sonntag. Ich arbeite in der RNV schon seit ungefähr 4 Jahren in der Abteilung Fahrzeugtechnik. Und da arbeite ich in der Buswerkstatt als Kfz-Mechatronikerin. Und im Racing-Team war ich die Schrauberin.
Mein Name ist Jens Gude. Ich bin auch seit 4 Jahren bei der RNV als Abteilungsleiter Kraftfahrzeuge. Im Racing-Team war ich sozusagen der eigentliche Teamchef, nachdem der eigentlich ausgefallen ist.
Ja, mein Name ist Ulrich Sommer, bin schon seit 15 Jahren im Unternehmen, auch im Bereich Fahrzeugtechnik und im Racing-Team war ich der Allrounder.
Wir reden über ein spannendes Projekt, das RNV Racing Team. Was es damit auf sich hat, darüber wollen wir gleich mal die erste Frage stellen. Wie kam denn die Idee zustande, überhaupt ein Racing Team zu formen? Das war ja eigentlich mal mehr ein Gag, der im Internet, glaube ich, irgendwo aufgetaucht ist, ne?
Genau, der war eigentlich noch vor meiner Zeit bei der RNV, der Gag. Der ist aus Jodel eigentlich entstanden, das ÖPNV-Unternehmen immer als Racing Team betitelt wurden. Wahrscheinlich mit einem kleinen Augenzwinkern, weil so.
Höchstwahrscheinlich mit einem kleinen Augenzwinkern,
so,
ja.
So racing sind wir manchmal nicht unterwegs. Aber ja, ich war dann gerade relativ neu noch bei der RNV und habe durch Zufall entdeckt, dass es ein Rennen gibt, bei dem E-Autos gegeneinander antreten und das Ganze dann 24 Stunden lang. Und bin jetzt eigentlich selbst relativ Rennsport begeistert und dann bin ich eben zu meiner Kollegin Tine gegangen, die für FIPS zuständig ist und habe gesagt, ja, das wäre doch mal eigentlich eine coole Sache, daran teilzunehmen. Ja, FIPS passt, mit dem Bus kippen wir vielleicht um, aber warum denn vielleicht nicht der FIPS? Ja?
Und mit der Straßenbahn wird ein bisschen schwer auf dem Hockenheim.
Ja, die Schienen konnten sie jetzt nicht extra verlegen, habe ich gefragt, hat nicht geklappt, aber war dann doch einfacher mit dem FIPS.
Okay, und das ist eigentlich, hast du ja, glaube ich, mal erklärt, Jonas, eigentlich so eine E-Fahrzeugmesse, auf der aber dann auch ein Rennen stattfand.
Genau, also das Ganze findet im Rahmen des E4 Testivals statt und dort stellen Autohäuser oder auch teilweise Autohersteller, korrigiert mich, ihr wart vor Ort, und Fahrräder und auch, glaub, Motorräder werden da vorgestellt und dort kann man, wenn man dafür ein Ticket besitzt, sich die Sachen natürlich angucken, aber auch Probe fahren und in dem Rahmen findet dann dieses 24-Stunden-Rennen statt, wo eben dann der FIPS zum Beispiel oder auch andere Autohäuser, da waren teilweise auch kleine Tabakwaren, Schmidt hießen die einen, die waren dabei, da um die Wette fahren. Ja. Und am Ende zählt es nicht, wer am schnellsten fährt, sondern wer die meisten Runden absolviert. Also es ist Rennen ist vielleicht sogar der falsche Begriff manchmal, aber ja, Racing Team hört sich einfach cool an.
Ja, Da gebe ich dir absolut recht. Frage kurz an Tine. Jetzt gibt's bestimmt einige, die zugehört haben und sagen, okay, Straßenbahn kenne ich. Bus, hat Jonas eben gesagt, würde umkippen, wäre zu groß. FIPS, wer von FIPS noch nichts gehört hat, kannst du in zwei Sätzen nochmal schnell erklären, was FIPS ist und warum es das bei der RNV gibt?
Ja, FIPS ist unser On-Demand-Shuttle-Dienst, im Prinzip eine Ergänzung zu Bus und Bahn und soll die erste bzw. die letzte Meile bis kurz vor die Haustür ergänzen. Also FIPS gibt es seit 2021 in Mannheim und jetzt seit April diesen Jahres auch in Heidelberg, allerdings da nur in den Stadtteilen Ziegelhausen, Schlierbach und Rohrbach. Genau, und wird gut angenommen und deswegen haben wir gedacht, wäre doch auch hier, aber eben, weil du gerade es ja gesagt hast, es ist manchmal noch nicht ganz so bekannt, wie wir es vielleicht gerne hätten oder wird nicht ganz so gerne genutzt, wie wir es gerne hätten, haben wir gedacht, naja, dann gehen wir doch mit dem FIPS da ins Rennen und machen mal eine besondere Marketingaktion.
Und das Wort FIPS heißt aufgelöst flexibler individueller Personenshuttle und deswegen genau. Halt auch kleine Shuttles, das sind so E-Vitos.
Genau.
Und dadurch, dass sie elektronisch fahren, sind sie legitimiert an diesem Rennen dann auch teilzunehmen.
Genau. Was auch das Thema Pooling spielt da natürlich eine Rolle, ne? Also
Mehrere Leute
ja. Zur gleichen Zeit, die aber an unterschiedlichen Stellen einsteigen und wo das System dann automatisch intelligent die Route bildet, um alle auf dem Weg eben mitnehmen zu können.
Okay, und das Ganze fand jetzt am Wochenende 26., 27. Oktober auf dem Hockenheimring statt. Mhm. Legendäre Rennstrecke natürlich bei uns in der Region. Ihr wart aber nicht die einzigen, logischerweise, die da noch mitgefahren sind. Gib mir mal so ein paar Einblicke, was sind denn da noch so für Fahrzeuge unterwegs gewesen? Also was waren denn so die besondersten Fahrzeuge, die da mit auf der Strecke waren?
Also ich fange mal ganz kurz an. Das natürlich das bei uns bekannteste Elektrofahrzeug ist der Tesla. Mhm. Es waren gut und gerne so 10, 12 Teslas dabei. Ein BMW war dabei. Dann war von den Mazdas waren dabei. Und XPeng. Ja, XPeng und Kias waren da mit dabei. Mit am Start.
War nicht Mitsubishi? War, glaube ich, auch, oder? Oder Hyundai war dabei, ja, genau.
Also kleinere Fahrzeuge. Ist war so in die Richtung Polo-Klasse. Golfklasse, eben bis zum großen Limousine dieser BMW, wo da mitgefahren ist, ein 6er E-BMW.
Okay, aber alles handelsübliche Autos?
Alle Serienfahrzeuge.
Keine
alles,
irgendwelchen Spezialanfertigungen oder so?
Nein, alle Serienfahrzeuge.
Das war auch tatsächlich Voraussetzung, um dran teilnehmen zu können. Also okay. Wir hätten jetzt hier gar nicht großartig den FIPS so weit umbauen dürfen, dass er tatsächlich vielleicht zum Racing-Auto wird, sondern er musste serienmäßig bleiben. Das Einzige, was wir machen durften, waren die Sitze ausbauen und die Trittstufe abschrauben und ansonsten haben wir eigentlich nicht großartig
damit
viel verändert.
Damit er ein bisschen aerodynamischer wird, oder?
Leichter vor allen Dingen, ne?
Das müssen die Kfzler beantworten, ne? Was hat das gebracht?
Das hat Tine gut gemacht.
Ja? Passt so? Okay. Nochmal zurück zum Anfang, Jonas. Bist du mit deiner Idee da auf offene Türen gestoßen oder war das ein bisschen Überzeugungsarbeit auch? Weil es ist schon ein bisschen freaky für ein Verkehrsunternehmen da mitzumachen.
Ist definitiv freaky, aber man darf doch auch mal freaky sein, würde ich sagen.
Absolut.
Wir waren ja das eigentliche Verkehrsunternehmen und damit hatten wir auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau.
Nicht nur, dass wir einen Transporter alleine hatten.
Also definitiv, Tina habe ich, glaube ich, schnell überzeugt. Die war schnell dabei, oder?
Ja, mich braucht man mit sowas nicht lange überzeugen.
Und ja, klar, natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit hat es gebraucht, ne? Erstmal bei unseren Chefs abklären, ob es überhaupt geht. Auch zur Geschäftsführung, die muss sowas freigeben. Aber eigentlich ging es immer relativ schnell, wenn man dann erklärt, um was es da eben geht. Und dass es jetzt ja kein klassisches Rennen ist, weil man hört das erste Mal Rennen und dann gucken alle einen immer so an. Aber hier geht es ja ums Effizienzsein und die RNV ist ja ein Unternehmen, was definitiv auch für Ökologie steht und für neue Mobilität oder erneuerbare Energien und so weiter und so fort, diese auch zu nutzen. Und der FIPS ist definitiv da ein Teil davon als E-Fahrzeug und auch dieses ganze Event. Und deshalb ging es, glaube ich, immer relativ schnell, da die Leute zu überzeugen. Dann gab es natürlich noch ein paar Hürden, was Versicherungen und so weiter angeht. Das hat aber auch alles geklappt. Dann kamen eigentlich auch schon die ersten Gedanken, wer kommt eigentlich ins Team? Wie stellen wir ein Team zusammen? Wer traut sich sowas?
Und wie habt ihr das gemacht dann am Ende?
Das Team zusammenstellen, wir hatten verschiedene Ansätze, losen wir das irgendwie aus, fragen wir einfach mal in die Runde ins Unternehmen, wer hat Bock auf sowas?
Du brauchst funktional, brauchst du ja auch die richtigen Leute.
Genau.
Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt 5 Ingenieure mit, weil wenn am Ende keiner fahren kann, gut, die Ingenieure können vielleicht auch gut fahren, ja. Aber die Profifahrer sind ja schon irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ingenieure, die fahren konnten. ja, genau, das war dann auch der Punkt. Wir haben dann gesagt, okay, es ist eine Competition, wie der Name schon sagt, es geht ums Gewinnen. ob wir das haben, können wir später beantworten. Und dann war dann schon der Gedanke, wer macht Sinn, wen können wir da mitnehmen? Jetzt sind Tino und ich auf jeden Fall mal dabei, rein aus Marketing-Sicht und Kommunikationssicht. Wir haben das Projekt irgendwie ins Leben gerufen, aber wir brauchen Leute, die sich mit dem Auto auskennen. Wir brauchen Leute, die sich, wenn es geht, auch irgendwie vielleicht mit Rennfahren auskennen und Taktik. Und wir brauchen jemanden, der im Notfall auch dran schrauben kann. Und und dann haben wir überlegt, Tino ist relativ gut vernetzt hier im Unternehmen. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei. Und dann haben wir dann schon die ersten Leute aussortiert. Und
Uli war tatsächlich der Erste, dem ich es erzählt habe, außerhalb von KM. Eigentlich im Rahmen von einer ganz anderen Sache. Es ging irgendwie um die Folierung von FIPS-Fahrzeugen. Und dann wollte ich fürs Rennen wissen, welche Klasse sind wir denn eigentlich, und hat er irgendwelche Unterlagen, wo wir das rauslesen können. Und dann wollte er wissen, warum ich diese Dokumente brauche. Und dann habe ich gesagt, okay, ich erzähle dir das, aber behalt's mal noch so für dich, weil es steht noch gar nichts fest. Und dann war direkt so, also wenn ihr da noch Leute braucht, ich bin da auf jeden Fall dabei.
Uli, warst du angefixt? Hör ich das da ein bisschen raus?
Sofort. Also bei mir war wie so ein Feuerzeug, der Funke sprang sofort über, habt ihr sofort aufgegriffen und hat gesagt, ja, wenn überhaupt, dann tut FZ damit integriere in das Team, weil wir haben das beste Know-how hier auch im Unternehmen, können das auch umsetzen. Und also, wie gesagt, Feuerzeug an und wow.
Hast du schon mal irgendwas mit Autorennen zu tun gehabt bis jetzt?
Ja, wie gesagt, leidenschaftlich damals. Wir haben es gerade vorhin gesagt gehabt, der Hockenheimring mit Schumacher und so weiter. Natürlich DTM waren öfter schon auf dem Hockenheimring. Auch die Läufe, wo schon fest durchgeführt worden sind auf dem Hockenheimring, habe ich mit teilgenommen. Also die Strecke ist mir sehr ans Herzen gewachsen.
Okay, also nicht nur, sagen wir mal, die Leidenschaft für den Rennsport, sondern vor allen Dingen auch regional mit der Strecke dann und so, wenn man da schon viel erlebt hat. Da ist natürlich auch was Geiles, wenn man dann selber dann auch da fahren kann mal. Ne?
Ja, und vor allem auch, wenn man ein Teil von diesem Team sein darf.
Ja, das kommt noch dazu.
Er hat dann tatsächlich auch direkt Jens ins Spiel gebracht, hat gemeint, okay, wenn ihr ein Team aufstellt, dann muss Jens eigentlich mit dabei sein, weil er hat Erfahrung mit Autos, mit Rennen, mit wie setzt man sowas strategisch auf.
Wie Erfahrung mit Rennen, was heißt das, wo kommt das her?
Ja, ich war ja lange Zeit in der Automobilindustrie und da habe ich tatsächlich Kontakte und supportet eigentlich den Motorsport im Automobilindustrie. Von daher habe auch selber mal ein Projekt gehabt, wo ich ein Rennauto gebaut habe. Von daher hatte ich gewisse Erfahrung, sage ich mal. Ich würde nützlich sein.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Aber welchen Kontakt hattest du da genau zum Rennsport? Was war das? Hast du wirklich mal was für DTM oder Formel 1 oder so gemacht?
Ja, ich habe zum Teil sogar für die DTM. Das ist zwar dann am Ende auch im Sande verlaufen, weil unser Unternehmen dann bei der DTM ausgestiegen ist. Da sollte ich mal das Kühlsystem auslegen für die neue Saison. Ist leider dann in die Binsen gegangen, weil das Unternehmen dann gesagt hat, wir machen es nicht mehr weiter. Und dazu kam ich eigentlich, weil ich vorher tatsächlich ein Rekordauto gebaut habe mit 30-köpfigen Team letzten Endes und getestet hatte und dann am Ende auch eingesetzt hatten.
Was für Experten wir hier bei der RNV hatten, das wusste ich aber auch nicht. Ja. Cool, okay.
Und dann waren im Prinzip die beiden schon gesetzt und haben gesagt, okay, zwei fehlen uns noch fürs Team, damit wir komplett sind, weil Voraussetzung war, also man brauchte mindestens 3, maximal 6 Fahrer im Team. Und dann haben wir überlegt, ich habe dann den Jens noch gefragt, ob er noch jemanden kennt, der vielleicht schrauben könnte. Dann hat er uns die Lea vorgeschlagen. Lea war auch direkt im Boot. Und beim 6. Mann haben wir tatsächlich relativ lange überlegt, weil wir überlegt haben, nehmen wir noch einen FIPS-Fahrer mit rein, was ja durchaus erstmal Sinn machen würde.
Der das Fahrzeug auch jeden Tag im Alltag berufsmäßig fährt.
Ja? Richtig. Der auch die Berufsgruppe nochmal präsentiert. Haben uns dann aber tatsächlich dagegen entschieden, weil wir zu dem Zeitpunkt, als wir das Team aufgesetzt haben, ordentlich Fahrermangel hatten und dann gesagt haben, wir können die Leute nicht abziehen aus dem normalen Verkehr.
Kunde geht vor.
Genau. Das Angebot muss weiterhin passen.
Reserve Fahrzeuge sind da.
Ne? Genau. Also die Fahrzeuge sind da, weil wir ja immer zu viel haben. Was heißt zu viel?
Nö, du musst
welche,
Reserve
die auf
vorhalten.
Dem Hof stehen und laden in der Zeit, wo die anderen eben unterwegs sind. Aber die Fahrer können wir nicht abziehen. Die müssen das Angebot weiterhin leisten können. Und dann sind wir an Thomas gegangen, mit dem ich auch super viel zu tun habe, weil ich von ihm ständig irgendwie ein Fahrzeug und einen Fahrer gegebenenfalls mal doch für Infoveranstaltungen brauche. Und haben ihn gefragt, ob er noch Lust hätte, quasi als Disponent, der auch das Fahrzeug sehr gut kennt, Teil des Teams zu werden. Und so war es dann irgendwann komplett.
Man muss eigentlich sagen, ich finde, diese Teamzusammenstellung war eigentlich für mich sehr schön, weil das ein Selbstläufer war. Wie gesagt, ich kannte noch nicht so viele Leute und dann hatte ich Tine und Tine kannte den und dann ist Uli an Jens und Jens an Lea und dann haben wir noch Thomas irgendwie dazu gekriegt, dass er mitmacht und deswegen war das Team schnell gesetzt und das muss ich sagen, war eigentlich auch echt eine coole Sache und da war ich so, ja, perfekt.
Und dann kommt der Disponent ins Spiel, Thomas. Das ist ja schon auch irgendwo eine Aufgabe, Personaleinteilung. Und es war ja jetzt kein Rennen, wo es um die Geschwindigkeit ging, sondern eben um die Dauer. Wie lange seid ihr am Ende gefahren, Thomas?
Also 10 Stunden sind wir gefahren, die haben uns dann aufgeteilt, jeder 2 Stunden und der Jens und ich, wir haben dann noch einmal den letzten Stint sozusagen auch geteilt und noch auf der Strecke dann gewechselt, also quasi in der Boxengasse und hat jeder nochmal 1 Stunde gefahren.
Und da sitzt immer einer dann im Fahrzeug, der fährt oder 2?
Ja. Es durfte immer nur einer fahren, also auch wenn wir gewollt hätten, noch einen mitnehmen, das war von der Reglement her gar nicht erlaubt. Mhm. Also da musste jeder. Es wäre natürlich vielleicht der ein oder andere ganz recht gewesen, noch einer dabei gewesen wäre, aber wir durften, hätten es auch gar nicht gedurft, wenn wir es gewollt hätten.
Und wie habt ihr euch das aufgeteilt dann?
Ja gut, wir haben halt irgendwann wurde gesagt, dass ich den Start fahren soll. Dann habe ich das halt gemacht, ja. Natürlich ist der Start immer irgendwie so das Aufregendste, dass das Ganze fällt zusammen. Weiß gar nicht mehr, wie das dann zustande kam, dass dann der Uli als nächstes fährt.
Jeder durfte einen Wunsch äußern.
Okay. Genau, so irgendwie.
Und wie ist das strategisch? Also weiß man linear, wie sich dieses Fahrzeug entlädt? Oder habt ihr euch vorher da das angeguckt, wie das Fahrverhalten ist, wenn man so fährt und so fährt, wie sich das auf die Batterie auswirkt? Habt ihr da richtig Erfahrung aufgrund des täglichen Einsatzes? Oder wie berechnet man sowas?
Also der tägliche Einsatz ist da kein Maßstab letzten Endes. Wir sind tatsächlich aber leider nur auf der Autobahn Landstraße gefahren und haben geschaut, wie das Fahrzeug sich bei Konstantfahrt oder bei verschiedenen Beschleunigungen sozusagen verhält und wie es sich tatsächlich entlädt. Haben aber dann eigentlich gemerkt, die Übertragung auf den Hockenheimring funktioniert nur begrenzt, sage ich mal. Also wir hatten leider nicht die Chance, mit dem Fahrzeug auf dem Hockenheimring vorher zu fahren. Deswegen haben wir dann relativ bald in dem ersten Stint festgestellt, als der Thomas gefahren sind, oje, der Energieverbrauch verhält sich doch ein bisschen anders. Auch die Ladeenergie, die wir zur Verfügung hatten, war nicht das, was wir eigentlich erwartet hatten. Also die Parameter, die wir angenommen hatten, hatten sich dann tatsächlich in der Realität etwas verschoben. Das hat natürlich dann am Ende unsere Strategie auch beeinflusst ein bisschen. Also wir sind zwar tatsächlich unserem Plan gefolgt, die Reichweite, die wir dann erzielt haben, hat es natürlich dann unmittelbar getroffen. Wir hätten doch rein theoretisch ein Stückchen länger fahren sollen oder können eigentlich. Ach,
ja, okay.
Und die Realität war halt tatsächlich dann, dass der Energieverbrauch höher ist als das, was wir angenommen haben. Dass die Lademenge oder die Ladeenergie niedriger eingestellt wurde als eigentlich versprochen. Also das waren dann so die Dinge, auf die man dann reagieren muss. Und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht.
Ja. Wir haben dann uns, wie gesagt, über diese 2-Stunden-Strategie entlang gehangelt. 2 Stunden fahren, 2 Stunden Pause, 2 Stunden fahren. Andere Teams sind 6 Stunden gefahren. Das heißt, sie sind die erste Stint komplett 4 Stunden durchgefahren. Hatten da auch eine Reichweite von 700 Kilometer. Dann hatten sie raus auf der Boxengasse einen Fahrerwechsel gemacht. Das durfte dann stattfinden und sind dann von dort aus, glaube ich, da weitergefahren. Das heißt, sie sind die ersten 6 Stunden durchgefahren und haben dann eben
6 Stunden nonstop.
6 Stunden.
Wie lange hält das? Ja, Wahnsinn. Wie lange hält denn so ein Fahrzeug durch? Ich glaube, hätte ich mir nicht zugetraut.
Die Kunst ist ja eigentlich tatsächlich, du hast vorhin gesagt, Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Das stimmt nicht. Eigentlich ist es der zentrale Faktor. Gewinnen tut der die meiste Strecke in diesen 18 Stunden zurücklegt. Das heißt, du musst eigentlich den Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Geschwindigkeit finden. Mhm. Und die Kunst ist letzten Endes, dieses idealen Punkt zu treffen. Ja. Und dann sind natürlich Fahrzeuge, die relativ niedrige Energieverbräuche haben bei normaler Fahrt, im Vorteil. Und das sind dann die Fahrzeuge, die tatsächlich dann, sagen wir mal, 6 Stunden, da ist die Zeit gar nicht das Entscheidende. Wenn du ganz langsam fährst, kannst du auch 8 Stunden fahren. Mhm. Aber der Trick ist dann sozusagen, möglichst lange zu fahren, ohne Ladeunterbrechung oder Fahrerwechselunterbrechung und dann möglichst weit zu kommen. Dann musst du aber im Auge behalten, wie viel Energie habe ich dann am Ende, weil ich habe dann nur 2 Stunden zum Laden, weil danach will ich ja den nächsten Fahrer rausjagen. Der Punkt an der ganzen Geschichte, das macht das Ganze dann nochmal spannender, es gibt für 2 Teams eine Ladesäule. So, also die Randbedingungen sind für 2 Teams eine Ladesäule.
Ja.
Es darf in der Regel maximal der Fahrer 2 Stunden draußen bleiben. Das heißt, du kannst eigentlich sagen, pass mal auf, vom Nachbarteam oder dein Partnerteam. Übrigens, herzlichen Dank an das Wahlteam. Die haben sich sehr kooperiert mit uns. Das war wirklich super. Du musst dich also mit denen abstimmen. Das ist das Wichtigste eigentlich, dass du deine Fahrstrategie durchbekommst. Dann musst du innerhalb deiner Fahrstrategie sehen, welche Geschwindigkeit du einstellst auf der Strecke, damit der Energieverbrauch aber gleichzeitig die maximale Strecke rausgeholt werden kann. Das ist eigentlich das Komplexe an der ganzen Geschichte.
Du hast okay, ich nehme das zurück voll mit den 5 Ingenieuren. Ich glaube, das war doch besser, so viele Leute mitzunehmen, die sich da auch wirklich technisch damit auskennen. Ja,
ja, also das ist das Eigentliche. Und dann ist das Auto selber ist dann fast Nebensache. Das funktioniert einfach, das fährt einfach.
Ja. Normales Auto. Unser ist natürlich nochmal eine Herausforderung, weil wir einen gewissen Luftwiderstand haben und damit per se schon mal deutlich mehr Energie verbrauchen, um Strecke zu machen. Es gab da auch Autos, die hatten die Strategie, sie ballern eine Stunde lang komplett durch, gib ihm, was das Auto hergibt, mussten dann aber nach einer Stunde laden, weil sie halt einfach so viel Energie verbraucht haben, dass halt dann irgendwie gefühlt gar nichts mehr ging. Es gab die unterschiedlichsten Strategien. Wir hatten Gott sei Dank ein Partnerteam, was sehr kooperativ war und die auch gesagt haben, ja, gehen wir mit.
Was haben die für ein Auto gefahren?
Die hatten ein XPeng. Das ist ein chinesischer Hersteller.
Okay.
Man muss aber auch dazu sagen, ich war ja dabei, ne? Der Jens hat ja wunderbar das Partnerteam davon überzeugt, also ihre Strategie so zu fahren, dass sie uns entgegenkommt. Und die fanden das total toll. Also Jens seine Strategie so super ist und dann sind sie genau nach dieser Strategie im Prinzip gefahren und das ist uns optimal entgegengekommen. Also im Prinzip hat der Jens ihn unsere Strategie in irgendeiner Art und Weise so aufgedrückt, dass es für uns gut passte. Ne?
Ich habe sie ja auch beraten, wie sie selber wirklich besser vorwärts kommen. Das muss man ja auch sagen.
Der Konkurrenz auch noch geholfen. Man sieht ja, so, wir haben ein großes Herz und wir tun was für die Gesellschaft.
Aber es war in nicht der ganz Box ist man fair auf der Strecke hart.
Aber es war nicht ganz uneigennützig. Kann man das so sagen?
Das würde ich nicht so sagen.
Willst du so nicht sagen? Okay, dann haben wir das nicht gesagt.
Ich hätte noch mal eine Frage an Lea. Du hast ja bis jetzt noch so gar nichts gesagt. Was musste man denn technisch an dem Fahrzeug noch verändern, um im Rennen vielleicht auch ein paar Vorteile zu bekommen?
Also wir haben den Reifendruck auf jeden Fall ein bisschen verringert, damit wir in den Kurven besser liegen, weil wir haben ja schon ein großes Fahrzeug und die Batterien, der Schwerpunkt, der ist unten und da muss man halt aufpassen, dass man in den Kurven dann Geschwindigkeit angepasst hat, bevor man aus der Kurve komplett rausfliegt. Mhm. Ja.
Wir brauchen das Fahrzeug ja auch.
Ja, genau.
War ja nicht nur zum Spaß da am Ende.
Genau, nee, wir waren froh am Ende, dass wir alle gut um die Kurven gekommen sind, das Auto heil ist und wir am Ende nicht verletzt waren.
Wie schwer sind denn unsere FIPS-Fahrzeuge in etwa? Weißt du das gerade zufällig?
Die sind 3,2 Tonnen.
Okay, wow. Und wie schnell fahren die Maximum?
140.
Okay.
Ungefähr.
Was für einen Spitznamen habt ihr bekommen auf der Strecke?
Also der FIPS wurde als der Kühlschrank betitelt.
Weil er so groß, weiß und eckig ist.
Genau, groß, weiß, eckig, schwer. Ja, aber die anderen Teilnehmer, die haben auch öfters unseren Windschatten ausgenutzt. Also die hatten einen Vorteil von uns.
Auch da wieder unser großes Herz. Ich verstehe schon. Und gab es irgendwelche technischen Probleme während der Fahrt? Irgendwas, was du tatsächlich als Kfz-lerin auch lösen musstest?
Also während der Fahrt jetzt nicht, aber dann nach den 2 Stunden, wir haben dann festgestellt, okay, das Ladegerät, das lädt nicht mehr. Irgendwas ist los. Mhm. Also wir hatten da auch schon Schwierigkeiten mit dem Laden, mussten dann eine andere Ladestationen suchen. Und dann, es hat halt Zeit gekostet.
Aber hat trotzdem funktioniert am Ende.
Ja, muss am Ende hat es wieder funktioniert.
Mit der Rätsche und mit dem Schraubenzieher ran und das Fahrzeug sozusagen ein bisschen nachhelfen.
Nee, also wir haben alles mitgehabt, auch Werkzeug, Ersatzreifen, aber wir haben glücklicherweise nichts davon gebraucht.
Natürlich auch nicht unwichtig, die Wertung. Wie viel da sind wir denn jetzt am Ende geworden von wie viel Platzierten?
Ja, also tatsächlich sind wir Vorvorletzter geworden. Es gab 32 Teams und 2 haben wir hinter uns gelassen.
Nicht schlecht. Also dafür, dass wir mit dem Kühlschrank angetreten sind sozusagen, finde ich das gar nicht so übel.
Aber wobei schnell fahren, also ich meine, der Jens hat zum Schluss nochmal alles gegeben, ne? Der hat die Reifen quietschen lassen und die Curbs mitgenommen und ganz am Anfang oder beziehungsweise das rausgeholt, wo der Thomas am Anfang noch ein bisschen Strecke hat liegen lassen. Der hat ihn nämlich eher gemütlich über den Ring gefahren.
Was waren denn so die Spitzenwerte? Habt ihr irgendwelche teaminternen Rekorde gebrochen?
Jens hatte die schnellste Runde mit 2,56.
Ich habe das Team, wir haben das Team echt gut ausgewählt.
Also, ja.
Top, 2,56.
Top 2,56. Also so Durchschnitt war eher so eine Minute schneller.
Also die allerbeste Runde von allen Fahrzeugen war 2:11. Also von daher waren wir also, würde ich sagen, dafür, dass wir einen Kühlschrank hatten.
Wollte gerade erklär mir das mit dem Kühlschrank wieder. Okay. Und was wir an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen wollen, es muss natürlich auch im Team dafür gesorgt werden, dass alle fit und voller Kraft unterwegs sind. Der Uli hat gekocht für alle.
Und zwar hervorragend, muss man sagen. Also mit Grill, wir hatten alles dabei.
Ja, als Pfälzer ist man natürlich auch auf die pfälzische Küche etwas angewiesen. Es hat natürlich auch die Bratkartoffeln gegeben, ja. mit einem schönen Stückchen Fleisch dazu und Zwiebeln. Wir hatten dann samstags, bevor dem Rennen, hat man auch zum Aufwärmen eine Kürbiscremesuppe mit dabei gehabt. Und was natürlich dann am nächsten Morgen nicht fehlen durfte, war mein legendäres Frühstücksei. Ich glaube, das hat euch allen sehr gemundet und hat auch euch motiviert, den Tag entsprechend auch anzufangen.
Okay, was für Learnings können wir jetzt aus dem mitnehmen, sozusagen, dass wir da mitgemacht haben? Was habt ihr vielleicht über unser FIPS-Fahrzeug noch gelernt oder über Elektromobilität im Allgemeinen? Muss ja auch irgendeinen Sinn gehabt haben. Außer
FIPS ist kein Rennwagen.
Ja.
Und die Elektromobilität, die Autos funktionieren super, das Laden ist noch das Problem.
Also ich glaube, was man als Learning auch noch mitnehmen kann, ist, dass so Experimente oder so Aktionen tun der RNV gut. Wir haben jetzt, glaube ich, beweisen können, RNV Racing Team gibt's wirklich.
Und ich glaube, es zeigt auch, dass es sich immer lohnt, mit der RNV in Kontakt zu bleiben über unsere Social Medias. Nicht nur, weil wir alle möglichen Kritiken und Anregungen natürlich da lesen und intern dann auch weitergeben, sondern vor allen Dingen auch, weil solche kleinen Späßchen dann plötzlich in so schöne Aktionen münden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mal sehen, vielleicht gibt's irgendwann mal wieder eine Gelegenheit, das RNV Racing Team auf die Strecke zu schicken. Ich weiß nicht, wird das wiederholt, das Rennen?
Der Uli hat die ganze Zeit gesagt, beziehungsweise Jens auch, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall ein Frauenteam geben soll.
Oh.
Weil es gab reine Frauenteams auf dem Ring, die auch gar nicht so schlecht unterwegs waren.
Ein die Bestzeit ist von einem Frauenteam gefahren worden.
Von daher kann man das vielleicht tatsächlich nochmal in Betracht ziehen. Vielleicht dann nicht nochmal mit dem FIPS.
Wir erweitern
unseren elektrischen Fuhrpark auch. Ja.
Dienstfahrzeuge
werden auf elektrisch umgestellt. Also auch da versuchen wir eben einfach nachhaltig und ökologisch zu sein. Aber vielleicht findet sich darunter ja eins, was eher Siegchancen hat.
Ich habe auf Social Media gelesen, dass da gab es den Wunsch von Gelenkbussen, dass wir mit Gelenkbussen vielleicht das nächste Mal.
Von der Aufmerksamkeit waren wir mit Sicherheit ganz weit vorn.
Das auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall aufgefallen.
Ein Exot waren. Also auch am Ende haben die Leute tatsächlich gejubelt. Tatsächlich. Ja. Und auch, ja, also die waren schon begeistert irgendwie, dass er da war.
Jetzt packt der Uli hier gerade noch was aus auf dem Tisch.
Wir sind zwar nicht Sieger geworden, aber wir haben uns überlegt, euch eine Erinnerung an das Wochenende mitzugeben und möchten euch hier das Racing Team, den Hockenheimring, nochmal etwas näher bringen. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns nominiert habt.
Oh, sehr schön. Dann halten wir mal die Augen offen, ob es irgendwo eine Gelegenheit gibt, den Spaß nochmal zu wiederholen. Wir haben auf jeden Fall fähige Leute im Team, das haben wir gemerkt jetzt. Das Thema Elektromobilität liegt uns am Herzen und ihr könnt durchaus auch euch darauf verlassen, dass wir da in Zukunft auch weiterhin neugierig nach bestem Wissen und Gewissen am Start sind. Wenn ihr das nächste Mal mit einem FIPS unterwegs seid, wie gesagt, guckt es euch gerne mal an auf unserer Seite rnv-online.de.
Apropos mit dem FIPS unterwegs seid, das Rennauto bleibt so, wie es ist. Also wir belassen unsere Startnummer vorne auf der Kühlerhaube.
Ach, witzig, ja.
Wir belassen auch tatsächlich das E4 Testival Logo vorne auf der Motorhaube. Und wir hatten es im Vorhinein ja gebrandet. Also steht ja hinten auf der Heckscheibe steht RNV Racing Team drauf und alle Fahrernamen bleiben draufstehen. Ja. Und so fährt es dann zukünftig in Heidelberg. Dann, wenn die Reifen ausgetauscht sind, die Sitze wieder drin sind und es wieder tatsächlich die Bremsscheiben und es tatsächlich wieder funktionsfähig ist, dann fährt es so durch Heidelberg.
Nur Ulis Frühstücksei gibt's auf Vorbestellung.
Der RNV Kantine.
Genau. Ja, vielen Dank euch fürs kurze Gespräch und ja, weiterhin viel Erfolg dem RNV Racing Team. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.